Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Antjes Freundebuch. Ich bin Antje Schumacher und ich habe mir ein Freundebuch gekauft, mit dem ich mit der freundlichsten Unterstützung von Fritz Kohler zu verschiedenen Leuten fahre und wir füllen das Buch dann gemeinsam aus. Wir kommen auch mal vom Thema ab und reden über dieses und jenes, aber vor allem ist es einfach ein lockeres Gespräch, was mal lustig und mal philosophisch ist. Philosophisch war auch das Gespräch mit Pohlmann, den ich besucht habe, beziehungsweise er hat mich besucht, er ist bei mir in der Küche vorbeigekommen, wir haben ein bisschen gegessen, man hört den Kühlschrank im Hintergrund surren und die Bauarbeiter draußen ein bisschen werken, deswegen kam es auch zwischendurch mal zu Unterbrechungen, aber ihr werdet das ja gleich hören. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und hoffe, es gefällt euch genauso gut, wie es mir gefallen hat mit Antjes Freundebuch und Ingo Pohlmann. Ja, hey, willkommen. Ingo Pohlmann.
Danke für die Einladung, Antje.
Ich habe dieses Buch, in dieses Freundebuch können wir während des Gesprächs so ein bisschen eintragen. Das fängt, glaube ich, an mit ich heiße, das haben wir ja jetzt schon vorgestellt, du heißt Ingo Pohlmann. Und ich glaube, an einer Stelle steht auch im weiteren Verlauf, wie wir uns kennengelernt haben. Und es ist nämlich ganz lustig, ich war bei der Arbeit in der Booking-Agentur und dann kriegte ich einen Anruf und die Nummer kannte ich nicht. Und dann bin ich so rangegangen. Und dann war es so, ja, moin, hier ist Ingo Pohlmann. Und ich so, ja, hallo. Und dann hast du, glaube ich, das Gefühl gehabt, dass ich gar nicht weiß, wer du bist. Und hast erstmal gesagt, ich bin so ein Hamburger Musiker. Und dann habe ich mich ganz sehr gefreut, weil natürlich weiß ich, wer du bist. Aber das fand ich sehr schön. Und da,
also natürlich ist es gar nicht dabei. Es freut mich dann immer doch.
Also das fand ich so total sympathisch. Und es kam so, dass du im Schanzenzelt gespielt hast letztes Jahr. Und ich dir empfohlen wurde, weil du noch immer so Gäste suchst. Durch Lars Köln, glaube ich, ne?
Ja. Man hat immer so wahnsinnig viele gute Typen, die man kennenlernt. Auch. Und hin und wieder ist dann mal ein Mädel dabei. Aber ich muss echt sagen, sondern so viel Hunger oder sowas wie du, steht man nicht an jeder Ecke.
Die kann man nicht einfach so einsammeln.
Aber es gibt viele gute Typen, muss ich sagen. Und wenn wir das die Nachtschicht machen, heißt das, haben wir jetzt dieses Jahr auch gemacht zum dritten Mal, da brauchen wir natürlich auch Ladies und so. Und dann wurdest du empfohlen und fand ich sofort super. Dann wollte ich, dass du mit auf Tour gehst, aber dann warst du schon mit Bosse unterwegs.
Fuck,
wieder zu spät. Das ist mir bei Beugen nämlich auch so gegangen damals.
Echt?
Nee, wir sind schon mit Bosse unterwegs. Zweimal schon.
Oh nein.
Ja.
Hat er dir die Ladies vor der Nase weggeschafft?
Was übrigens auch lukrativer ist oder beziehungsweise mehr wegschafft.
Ja. Ja, so haben wir uns auf jeden Fall kennengelernt.
Stimmt.
Das ist, guck mal, was steht da im Buch? Wenn ich gefragt werde, gebe ich dieses Alter an.
Ach so, ja, ich bin 46.
Hast du dich hier zu alt oder zu jung gefühlt?
Da geht man mal so mit. Und keiner hat irgendwie Bock, alt zu werden. Und genau. Und dann findet man immer wieder eine Philosophie und dann findet man immer wieder eine Ruhe im Leben. Dann findet man auch all die Argumente, die dafür sprechen, was das Alter angeht. Mal wieder und irgendwann sind die wieder weg. Also man bringt das nicht grundsätzlich, habe ich das Gefühl, auf seine Seite. Weil ich hab schon Bock, einfach irgendwie mein Leben lang 35 zu sein. Das wäre schon gut. Nur lange Zähne wachsen lassen und dann für immer oder nicht für immer. War gerade so eine Talkshow mit dem Frank Schätzing. Da haben sie über unendlich Leben gesprochen, ob das erstrebenswert wäre oder nicht. Fand ich ganz spannend.
Und findest du das erstrebenswert?
Das würde wahrscheinlich. Also ich könnte jetzt nur wiedergeben, was ich in der Talkshow gehört habe, und das würde ich auch unterstreichen. Das würde natürlich auf unserem Planeten unfassbare Probleme bereiten zwischen den Menschen. Dann sind wir in ganz vielen Science-Fiction-Filmen, die es schon gibt, wo es verschiedene Klassen gibt und wer darf unendlich leben, wer nicht. Und was bedeutet das überhaupt, wenn man einfach nur mit einem Schritt auf der Straße sein unendliches Leben aufs Spiel setzt? Also. Wenn man das mal weiter, also du lebst unendlich, aber ein Autounfall würde dich halt umbringen.
Ja.
Das würde ganz anders gehandelt werden. Ja, wir würden uns sehr, sehr stark verändern, psychologisch. Und im Großen und Ganzen richtig erstrebenswert wäre es nicht, aber 500 Jahre, so alt wie Yoda. Wenn 500 Jahre so alt dann aussiehst wie ich oder so. Ja.
Ding, ding, ding. Das ist eine Durchsage. Und zwar gingen in diesem Moment die Bauarbeiten draußen so laut los, dass ich ganz schnell das Fenster zumachen musste, weil sie draußen so doll gemauert haben. Ende der Durchsage. Ding, ding, ding.
Ich war 6 Jahre Maurer, ich kenne das.
Krass, echt? Mhm. Wann? Also, wie viele Jahre?
Ich habe eine Maurerlehre gemacht mit 17. Und dann 3 Gesellenjahre. Dann war ich also 5 Jahre am Bau.
Ach,
dann im Sommer hin und wieder noch.
Und dabei aber immer Musik gemacht?
Ja, deswegen war ich auch so schlecht in der Lehre.
Okay.
Naja, ich hatte den Kopf immer woanders als beim Mauern.
Aber es ist nicht, ich dachte, es ist doch immer voll das coole Gefühl, sozusagen, ey, dieses Haus habe ich gebaut. Oder da war ich so dabei.
Ein Stück weit dabei. Ja, du weißt, was du geschafft hast.
Also ja,
wenn du eine Mauer mauerst, den ganzen Tag, 7 Stunden lang, und du mauerst einen Keller aus, also mit schön, also es gibt wunderbare Zeiten auf der Baustelle, muss ich echt sagen. Und am Abend guckt man dann in diesen Keller und dann ist er halb hoch und am nächsten Tag guckst du nochmal oder in 3-4 Tagen hat man dann so einen Keller gemauert und dann kommt eine Decke drauf.
Ja.
Und dann ist das erste, dann ist der Keller und dann geht es mit zum ersten Stockwerk, zweiten Stockwerk. Also, man sieht schon, dass man dieses Haus mitgebaut hat.
Ja.
Das sieht man schon. Entsteht unter deinen Händen. Mit unter deinen Händen.
Ja, und viel messbarer so, ne? Guck mal, hier hast du jetzt das geschafft und jetzt hast du ein Haus gebaut. Und
das ist doch beim Song auch so. Das ist auch eine Baustelle.
Ja, stimmt.
Nur beim Song weißt du nie, erstens, wie hoch er wird, ob er jemals fertig wird. Und wenn irgendwann endlich ein Dach drauf ist, weißt du nicht, ob es dir gefällt, ob du da einziehen möchtest oder ob das Ding.
Stimmt.
Das weißt du beim Haus schon, ne? Wie geht's dir, wenn du schreibst und bist in einer Phase, wo du einfach nicht weißt, ob das ein gutes Lied wird oder nicht? Oder wenn du Sätze riskierst, von denen du eigentlich weißt, also richtig geil ist das nicht, aber ich muss es ausprobieren. Es hilft der Story und dann war es doch gut.
Ich habe das ganz
oder es war doch scheiße.
Im Vorspielen. Also wenn ich das immer im Vorspielen denke, so, dann weiß ich, oh nee, doch nicht. Also sobald ich mich irgendwie unwohl fühle, wenn ich den Song jemandem zeige, an verschiedenen Stellen merkt man ja dann, an der Stelle fühle ich mich wohl, an der Stelle nicht. Weiß ich, okay, die Stelle muss ich ändern. Das ist ganz viel so. Weil manchmal denkst du auch, boah, ist das super. Und dann spielst du es deiner Schwester vor und denkst so, ich gehe wieder zurück in mein Zimmer und schreib's nochmal um.
Interessant.
Also es ist echt so.
Gut.
Wie ist es bei dir?
Machst
du viel mit dir selbst aus?
Ich schling eben den Kerl runter. Ich zitiere dann immer einen Spruch, den ich total geil finde. Und ich weiß aber nicht, von wem der ist. Vielleicht kriegt das ja einer der Hörer hier raus. Frei übersetzt oder original heißt der Spruch, eine Kunst ist es, das Hirn zu berühren, ohne das Herz zu berühren, ohne das Hirn zu beleidigen. Das finde ich geil.
Super.
Also an alles, was schwermütig ist, mache ich einen Ballon und an jeden Ballon tue ich auch ein Stück Blei.
Ja.
So mache ich das. Einfach es. Ja, genau.
Diesen Anspruch hatte ich für meine Songs auch immer. So dass du halt bei einem glücklichen Song, das nicht immer nur so ein Gefühl bleibt, so ein Wuhu, sondern auch, dass irgendwie noch was hängen bleibt davon.
Also macht doch ein bisschen mehr Spaß zu feiern, wenn man ein gutes Fundament hat.
Ja.
Finde ich. So ganz blöde habe ich auch nie, fast nie, konnte ich auch nie. Gefeiert. Ich fand es immer geil zu trinken bis morgens und zu quatschen und aber auch zu feiern und nachzudenken und zu saufen, fand ich geil. Immer super. Und dann zu tanzen und zu feiern und das ist alles super. Also, ich kann auch so eine Mischung finden, aber dann findet ja jeder sein Glück.
Meinst du, dass dein Song, also dass so ein Hit ein Fluch oder eher ein Segen ist?
Immer eher ein Segen, letztendlich, wenn man dahinter steht. Ich habe den Song alleine geschrieben. Bei den Leuten bleibt immer nur, wenn jetzt Sommer wäre, wenn jetzt Sommer wäre, wenn jetzt Sommer wäre. Aber der hat ja auch eine Bridge. Und immer wenn ich den Song singe, ich jetzt immer als Ballade am Anfang. Wenn bei dir jetzt gerade Sommer ist und du zu Hause sitzt und nicht rausgehst, weil du mal wieder vorm TV klebst, dann denke daran, wenn der Tag dich verliert, dass sich das Wetter ändern wird. Das ist die Tiefe an dem Song. Aber das hört keiner. Weil alle warten auf den Refrain. Wenn jetzt Sommer wäre, wenn jetzt Sommer. So ist das einzige Lied, wo ich jemals ein Refrain bis zum Erwürgen wiederholt habe. Nicht, weil ich es nicht wollte, sondern einfach, weil ich weil es mir nie wieder entgegengekommen ist, eine Zeile zu wiederholen bis zum Erbrechen. Es ist auch eigentlich doof, weil das sehr hittig ist. Ich hätte mehr an diesem Ansatz lernen sollen. Das ist schon ganz gut.
Ah, das schreibe ich mir auf. Zeile wiederholen bis zum Erbrechen.
Ja, ja, klar. Aber es muss auch irgendwie Spaß machen. Da hat es einfach Spaß gemacht. Und, ja. Und dass das jetzt, dass das Lied jetzt mein Aushängeschild ist, ist natürlich auch ein bisschen Fluch, weil ich grundsätzlich jetzt nach 5 Platten einen ganz anderen Sound habe, als den wir damals mit der ersten Platte aufgenommen haben. Und ich möchte auch anders wahrgenommen werden. Aber es ist absolut in Ordnung. Also, weil ich immer diesen Fuß dann in der Tür habe, überall. Und die Musik, die ich jetzt mache, dieser Musik hilft das auch sehr, sehr weiter. Und das Leben, das ich führen darf als Musiker, habe ich diesem Song irgendwie auch zu verdanken. Ich stehe dahinter, es hat Spaß gemacht. Und wenn man das live macht und die Leute tanzen, ich nehme nicht meine Gitarre zu Hause in der Hand und singe das Lied und habe Spaß. Nicht für 10 Pfennig. Aber sobald du vor Leuten das Lied singst und alle tanzen und haben Spaß und freuen sich auf den Song, dann bist du auch, es wäre arrogant zu sagen, ich habe keinen Bock darauf. Also, wenn es so wäre, könnte man sich nicht mal vor dieser Arroganz schützen, aber die ist zum Glück nicht da. Also, ich spiele das Lied, die Leute tanzen und alles ist gut.
Auch dieses Phänomen, dass Leute auf ein Konzert gehen und nach dem Song schon mal die Jacken holen. So. Also, dass sie halt, das ist ja bei dir nicht, die Leute, die zu deinen Konzerten kommen, die freuen sich ja auch über Anmina oder an
Lichterloh, solche Sachen.
Genau, also die freuen sich ja auch über den anderen Song. Es ist ja nicht so, dass der Hit, der jetzt so das Publikum dahin geschwemmt hat, was wenn jetzt auch mal wer schon mal das Auto holen geht, so. Also da hast du ja auch trotzdem nochmal Glück gehabt. Also weil ich hatte schon erlebt, dass ich auf Konzerten war und dann kam der Hit und dann alle so, okay. Und es kamen noch 5 Lieder, aber also das ist ja...
Ich hab einmal, wenn jetzt nochmal wer, als erste Nummer gespielt in einem Konzert. Und danach kam der alte Funke, das ist eine große Booking-Agentur in Hamburg, der alles schon gemacht hat, Udo Jürgens und so. Nena, glaube ich, auch. Und der kam an, du darfst deinen Hit niemals als erste Nummer spielen. Vertraue mir, das ist keine gute Idee.
Er ist wahrscheinlich so, ne?
Bitte?
Es ist schon so.
Ach, das weiß ich. Ja gut, frag mal Paul McCartney.
Ja, okay.
Ja. Wir machen, wenn jetzt nochmal wäre, auch meistens als man baut ja ein Konzert auf und es nimmt Schwingungen auf und so. Und das ist ja auch so ein Vogel, der abheben will. Und ganz zum Schluss pustet man dem Vogel noch unter die Flügel mit dem Hit und dann geht es über den Gipfel und so. So irgendwie arbeiten wir auch. Und deswegen kommt, wenn jetzt nochmal wäre, immer relativ spät. Ich glaube aber auch, wie du schon gesagt hast, wir haben mit den letzten 5 Platten daran gearbeitet, einen Inhalt zu haben und soundlich zu verbessern. Und wir haben sehr viel, sehr lustige Sachen und viel Spaß auf der Bühne und sehr tiefe Sachen und traurige Sachen. Ich glaube, die Leute, die jetzt noch zu mir kommen, nach 15 Jahren, die warten jetzt echt nicht unbedingt auf, wenn jetzt Sommer wäre. Die akzeptieren den Song und ich glaube, 50-50, 50% haben Spaß und 50% sagen, die Entwicklung, die er jetzt mit Lichterloh und so gemacht hat oder Himmel und Berge und das gefällt mir besser, als wenn jetzt Sommer wäre. Das ist klar, da streiten sich in meinem Publikum die gleichen Geister wie in mir. Dann, aber solange man Spaß auf der Bühne hat.
Dein Album hören wir immer auf Tour.
Bitte?
Dein Album haben wir immer auf Tour.
Ja?
Ja, im Auto, weil wir uns da alle drauf einigen können.
Ich bin total stolz oder froh auf dieses letzte Album, was ich gemacht habe. Das ist der Hammer. Das hängt auch die Messlatte richtig hoch.
Ja.
Da muss ich weiter. Ich bringe kein Album raus, ehe das nicht genauso gut ist. Es muss ja nicht mal besser sein. Aber das ist ein gutes Album. Ja. Philipp Schwer habe ich da viel zu verdanken. Da haben wir beide. Mein Manager, der Arne, hat gesagt, an diesem Album müsst ihr beide euch heilen.
Ja. Ach, wie schön.
Ja.
Habt ihr vorher schon mal zusammengearbeitet? Oder?
Nee, das war dann das erste Mal.
Du hast noch gar nichts in das Buch eingetragen. Irgendwo.
Nee, ach, während ich quatsche, kann ich gar nicht schreiben. Das wäre. Ich bin Legistheniker. Man erkennt immer, wenn ich poste, ne? Ich habe letztens, waren wir in Leipzig und danach in Aachen. Und normalerweise schicke ich meine Post, ich schreibe das alles und dann schicke ich das zu jemandem, der darüber guckt und dann das auch postet und das in den ganzen verschiedenen Kanälen postet, weil das ist alles eine Heidenarbeit. Und zum Glück macht die das und hilft mir dabei. Und aber manchmal poste ich was selber. Das erkennst du immer daran, dass in einem Satz drei Rechtschreibfehler sind. Und die erkenne ich immer erst, wenn ich gepostet habe. Ich lese es mir vorher 6-mal durch und dann poste ich es. Und dann lese ich es nochmal mit so einem ganz klaren Verstand und merke, was ich als falsch gemacht habe. Und das Schönste war eigentlich, danke Aachen, danke Leipzig. Leipzig mit P und Aachen mit einem A. Ja, so. Dann kannst du dir vorstellen, wie das hier nachher aussieht bei dir im
das
Buch.
Das ist voll in Ordnung. Ich habe bei Käthe auch sehr viel selber dann am Ende reinfragen. Ich kann auch reinschreiben. Denn es geht
so schlimm.
Einfach weil, nee, weil das halt so nebenbei, weil das halt dann so. Wenn jemand erzählt, dann will ich da auch nicht aus dem Gespräch die Fahrt nehmen. Aber passiert ja einfach immer so. Nur wir haben es vorher immer so ausgefüllt und dann drüber gesprochen. Und da habe ich immer vergessen zu sagen, dass wir jetzt aus dem Buch.
Geiler Stift.
Oder?
Mhm.
Du hast keinen Künstlernamen.
Ich habe einen, den ich mittlerweile jede E-Mail und alles unterschreibe. Und ich bin kurz davor, mich so zu nennen, aber vielleicht mache ich das besser nicht.
Pingo?
Pingo.
Du, also, weiß ich nicht, ob du dich so...
Es gibt ein Computerspiel, das sagt, nee, das heißt Pengo.
Pengo.
Du warst in Paris und hast diesen Stift gekauft.
Ja, genau. Nee, und habe diesen Stift und so ein Buch dabei gehabt, so ein kleines, dünnes, graues Buch. Und diese beiden Sachen haben so gut miteinander harmoniert, ich habe das ganze Buch vorgeschrieben, weil es einfach so ein Fluss war. Manchmal gibt es so Stifte.
Ja.
So erreichst du mich am besten.
So erreichst du mich am besten. Mit Philosophie.
Jetzt kann man diese Arte-Sendung auch über... Ist das Arte-Philosophie? So eine Philosophie-Sendung.
Das philosophische...
Irgendwie so.
Quartett oder
schaust
das
du
war
das
aber
an?
Hart. Ich verstehe es irgendwann nicht mehr. Ich mag Philosophie total. Aber ich mag es als... Tja, soweit ich das verstehen kann und solange ich mitreden kann oder so, wenn man Sachen quasi vor sich ausbreitet miteinander, das macht unglaublich Spaß. Und wir sind auf jeden Fall so doof, dass das, was wir hier miteinander bequatschen können, nicht in großen Büchern schon viel, viel exakter und besser und so stand. Das ist auch alles klar. Und es gibt gewisse Sachen, die ich dann, wo ich nicht mehr hinterherkomme, einfach so gedanklich. Aber das ist total scheißegal, ob ich das verstehe oder nicht. Es ist nur wichtig, Lust dazu zu haben, sich Gedanken zu machen, was es bedeutet zu existieren. Das ist schon eine Grundquelle, die unfassbar ist. Und da kann man ganz lange drüber quatschen und sich wundern und seine Emotionen auch eben freien Lauf lassen, weil Philosophie muss nicht unbedingt so kalt sein. Die Leute entschuldigen sich immer, oh, jetzt werde ich philosophisch. Und sage ich immer, das ist so super.
Ja.
Weiter, jetzt geht's doch erst los. Total spannend.
Ganz abgefahren. Judith Holofernes hat doch die hat doch nur da gesessen vor ihrem neuen Album, glaube ich, war das. Sie meinte, sie hat sich einfach nur hingesetzt und hat stundenlang nur da gesessen. Und hat sich gezwungen, also da kommen Gedanken und du lässt sie aber auch wieder gehen. Und dann, das könnte ich zum Beispiel nicht. Sobald ich eine Idee habe, muss ich sie umsetzen.
Ja, ja, klar.
Und dann aber zu sagen, die Idee lasse ich jetzt mal gehen und dann kommt vielleicht eine bessere. Dieses Risiko.
Ja, das ist tierisch.
Ich muss sofort.
Ja, die hat auch immer Sachen drauf, ey. Ja, klar, da ist ja auch mein Vogel auf meiner Gitarre.
Ja.
Der handelt genau davon, dass ich also, dass man eigentlich wie so ein Raubvogel von oben auf die Welt starrt als Songwriter oder Rin und sucht nach Mäusen und anderen Opfern, so ungefähr. Und so jagen wir den Sätzen hinterher, die in uns irgendwie Sinn machen und vielleicht zu Songs werden, die spannend sind.
Ja.
Und das Ganze aufzubrechen, wie sie das jetzt gerade sagt, und einfach wie so ein Sandmandala im Kopf entstehen tolle Bilder, tolle Sätze, die man jetzt sofort verwerten könnte, mit dem Wissen, dass man so knapp vor ADHS Diagnose steht. Das heißt also, das vergisst man wieder, weil nämlich ganz viel hinterhergeschoben wird an Gedanken.
Ja.
Und einfach zu riskieren, wie du sagst, dass das weg ist, um vielleicht einen Gedanken Platz zu machen, der noch mehr erleuchtet oder der von sich aus stecken bleibt. Und das ist schon auch spannend. Ja.
Ich habe an meinem Laptop immer rechts so eine Datei offen, wo ich immer sammle, was manchmal, man arbeitet dran und auf einmal kommt ein Satz und dann schreibe ich das da mal rein. Und letztens hatte ich so 3-4 Seiten umbenannt 2. Und dann habe ich auf X gedrückt und wollte auf Speichern klicken, aber war im Gespräch und habe halt einfach aus Versehen auf Verwerfen geklickt. Und dann waren halt meine ganzen Seiten, manchmal sind so schon 4 Zeilen in Strophenform, manchmal so einfach nur ein Satz, war einfach weg.
Wie viel?
3-4 Seiten waren das ungefähr. Also immer so
getippte
Seiten, genau. Und es war halt dann einfach so, was ich halt so ein paar Tage, ich habe halt immer so eine Sammlung von ein paar Tagen und die habe ich dann immer so und sammle halt einfach.
Mhm. Ja.
Und dann war ich im ersten Moment so,
ja, klar.
Und habe halt direkt eine neue Datei aufgemacht und habe das, was mir am meisten in Erinnerung war, noch abgetippt. Und vielleicht war das einfach auch das Beste davon. Weißt du, weil sonst habe ich diese ganzen 3 Seiten Matsch immer und suche in dem Dreck nach dem richtigen Wort. Und in dem Moment habe ich einfach das, was mir noch so hängen geblieben ist als letztes, wieder abgetippt. Und vielleicht brauchte ich das Verwerfen. Aber in dem Moment war es echt so ein Schmerz. Oh nein, ich habe alle meine Ideen weggeworfen. Aber genau, also da habe ich ja quasi sie mit Absicht einmal so ziehen lassen, die Sachen.
Tierisch.
Nee, nicht mit Absicht. Aber es war dann
aber das passiert ja fast jedem irgendwann mal irgendwie.
Festplatte
oder Kreativen. Ob das der Monster-Magnet-Typ hat seine komplette, irgendwann der vor der meiner Lieblingsplatte, wie hieß die, Power Trip. Space Lord Motherfucker! Angeblichste Story dazu, dass er seine ganz komplette Festplatte verloren hatte und alles und seine Texte und die Melodien und so und die ganzen Demos, alles war weg. Und dann ist er nochmal in die Wüste gefahren und hat dann diese Powertrip-Geschichte in, keine Ahnung, übertrieben oder nicht übertrieben, in 2 Wochen geschrieben und war das Album fertig. Es kann natürlich eine Marketing-Story sein. Oder es war wirklich so. Aber irgendwie. Kann ja sein.
Ich glaube an sowas.
Dann gehört sowas dazu. Dann
nur
die Sachen, die wirklich gut waren.
Ja.
Und alles, was nicht so gut war, hat sich nicht durchgesetzt.
Hast du dir nicht gemerkt, so, ja. Stimmt.
Also, weiterschreiben, ja.
Das stimmt ja.
Da steht nur so.
Das würde ich auf eine einsame Insel mitnehmen.
Die Frage werde ich immer gefragt. Das ist schwierig.
Lass weg. Ich habe mir dieses Buch geholt, damit wir nicht über diese typischen Interviewfragen reden müssen. Aber lass weg, wenn du.
Da steht ja schon ein Fahrrad auf der Insel, also gemalt zumindest.
Ja.
Naja, Fahrrad.
Das ist das Peinlichste, was mir je passiert ist.
Es gibt die ganze Geschichte, ich versuche sie kurz zu machen. Ich war in Berlin mit 25 in einer Kneipe. Nachts kommen wir rein, 2 asiatische Türsteherinnen mit farbigen Nickelbrillen machen uns die Tür auf. Ein skurriler Laden. Ich habe gesagt, ich komme in einen Quentin Tarantino-Film. Rein an der Bar, auch völlig skurrile Typen. Und der Laden hieß Schnabelbar, den gibt es auch schon lange nicht mehr. Da war ich auch nur einmal in meinem Leben drin. Sonst stehe ich an einer Tanzfläche, die vielleicht 2x2 Meter ist, gefüllt mit Leuten, die da tanzen und laute Musik. Und ich hatte noch Haare bis unterm Hintern, so lang. Und dann stehe ich da, ganz cool, und ich hatte gerne zu lange Hemden getragen. Und die Hemden guckten bis über meine Handspitzen hinweg und da waren Knöpfe an diesem Hemd. Und dann kommen 2 Mädchen auf mich zu und fragen nach einer Zigarette. Und meine Haare sind alle so im Gesicht, dass ich meinen Kopf zurückwerfen möchte, weil ich ja so viele Haare im Gesicht habe. Und werf ziemlich mit ziemlich viel Kraft und Gewalt meinen Kopf so zurück, wie so, weil ich denke, ich bin so ein wahnsinniger Hengst irgendwie. Und reiß den zurück und knall den voll vor die Wand hinter mir. Und da in der Wand war so eine Art Schild, das machte so. So ein Eisenschild, das bewegt, das war schon mal peinlich. Und dann ging es aber noch weiter, weil die Zigaretten in meiner, was völlig unstylisch ist, in meiner Brusttasche waren. Und hatte ich aber natürlich wieder alle Haare vom Kopf und greife nun mit meiner Hand zu meinen Zigaretten in der Brusttasche und meine Knöpfe von dem Hemd verfangen sich in meinen völlig verfilzten Haaren. Also stehe ich vor diesen beiden Mädels und fummel, und es ist auch laut, ich kann ihnen das gar nicht richtig erklären, was mir gerade hier passiert, und bin da am Fummeln, und ich glaube, die waren dann einfach wieder an der Tanzfläche, als ich fertig war. Das war, ich weiß nicht, wie das hier in 2 Sätzen. Das war ganz gut.
Super gut.
Hm.
Oh Gott, ich kann mich da richtig einfühlen. Ich
bin so ein bisschen vollkommen wie mit SpongeBob in dieser Biker-Kneipe. Ein taubes Nüsschen.
Ah, cool. Tatsächlich habe ich auch drauf geschrieben, warum hast du lange Haare? Hast du jemals dran gedacht, sie dir abzuschneiden? Ich dachte, den geschrieben. Passenderweise. Das ist so eine.
Ja, ich wünschte, ich könnte so lassiv darauf antworten wie Richard David Precht. Meine Frau findet, dass ich mit langen Haaren gut aussehe. Ich habe einen Friseur und zahle 10 Euro für meinen Haarschnitt. Mir persönlich ist das scheißegal.
Geil.
Nein. Ich hatte immer ganz lange Haare und dann gefall ich mir persönlich besser mit dieser halblangen Haare-Frisur, die ich jetzt habe. Und sie zu kurz zu machen, glaube ich, sieht nicht gut aus, obwohl ich so langsam ganz ordentlich, nee, langsam nicht, man kann schon sagen, wenn ich schweißgebadet auf der Bühne stehe, sieht man meine Geheimratsecken ganz ordentlich. Und der Kampf mit meiner Eitelkeit. Ich könnte mir ja, so wie das viele tun, Sascha oder Entschuldigung, keine Namen nennen, wie viele andere Künstler mir einen Hut holen und einen Hut aufhaben. Aber das machen ja die anderen alle schon. Ich möchte mich nicht in die Reihe der mit Hut stellen, weil das ist völlig in Ordnung. Die sehen auch alle gut aus mit Hut, aber ich bin eben nicht der Huttyp. Ich komme mir darin verkleidet vor.
Ja.
Und deswegen habe ich keinen Hut auf. Ich muss mit meinen Geheimratsecken umgehen. Deswegen bin ich auch so ein Fan von der Band War on Drugs, weil der Typ da mit seinen Geheimratsecken und seinen fisseligen Haaren sowas von cool umgeht. Naja, deswegen. Ja. Nicht nur deswegen ist diese Band für mich die beste derzeit. Genau. Aber meine Haare so halblang.
Ja, sehen super aus.
Ich mag sie. Danke.
Deswegen. Was das Peinlichste, was dir wird, das kannst du einfach lange Haare, Hemdknöpfe hinschreiben bei dem Peinlichen.
Ach ja.
Und dann verweisen wir auf den Podcast.
Da hier, ne?
Genau.
Ach nee, das muss ich hier drunter machen, ne?
Genau.
Sonst ist das die... Ja. Mhm.
Ja, ich hab. Schnabelpaar.
Lange Haare, Hemd. Was war's noch?
Knöpf.
Kopf.
Kopfband. Das klingt so toll. Hast du Ticks?
Ja,
meine Ticks?
Bartzuppeln. Wie so bescheuert. Mein Mädel dreht durch.
Immer so dran drehen, wenn du denkst? Oder?
Mhm. Aber beim Fernsehen, und jetzt gerade habe ich es weniger gemacht, aber im Proberaum stehe ich nur da und Rainer sagt immer, er steht da wieder, guck mal, wie er steht. Ja, ist ja gut. Er denkt wieder. Kann man das so machen oder nicht, Ingo? Du entscheidest es sowieso, Rainer.
Super. Ding, ding, ding. Das ist eine weitere Durchsage. Hier hatten wir leider ein technisches Problem, weshalb es hier zu einer Unterbrechung kam. Es geht jetzt gleich weiter mit dem Thema Popmusik und vermeintlichen einfachen Texten, die aber eine tiefere Bedeutung haben. Ich entschuldige mich für die Unterbrechung und wünsche noch ganz viel Spaß. Ende der Durchsage. Ding, ding, ding.
Also mein Song Himmel und Berge ist halt, hört sich an wie ein Schlagersong, der Himmel und Berge, wenn man den jetzt hört. Und so, da geht es aber wirklich ans Eingemachte. Aber den muss man halt 2-3 Mal gehört haben, um das zu verstehen. Und gleichzeitig ist der Refrain aber so leicht und easy. Aber es ist halt ein Weltbürgersong, ne? Und sofern wir uns verstehen, sind wir uns nicht. Solche Aussagen haben damit zu tun, Weltbürger zu sein, weil wir die fernen Kulturen erstmal nicht verstehen und die uns nicht, weil die ganz anders kulturell aufgewachsen sind. Gleichzeitig sind wir aber evolutionär Menschen und aus einer Quelle heraus entstanden und wir haben die gleichen Sinneswahrnehmungen und alles. Und von daher sind wir erstmal immer Menschen, bevor wir Polen, Südamerikaner, Kolumbianer oder sonst was sind. Jetzt gerade bei der WM sieht man das. Das sind alles Menschen mit kulturellen unterschiedlichen Dings. Aber um hier auf diesem Planeten klarzukommen, müssen wir Menschen sein. Und die Nationen sind wichtig. Aber nicht, wenn wir weiterhin da unsere Energie reintun, welche Nation irgendwie die tollste ist und so, was ja gerade passiert durch nationale Strömung, dann sind wir am Arsch.
Mhm.
Das sind nicht die das Zepter übernehmen dürfen. Ja. Und deswegen ist diese Weltbürgerphilosophie für mich total wichtig. Und diese Aussage von Mensch zu Mensch, den ich in diesem Song habe, der Song ist 2 Jahre alt, dann kam Böhmermann und hat sich darüber kaputt gemacht, dass jetzt alle Leute Songs mit Mensch schreiben. Da habe ich gedacht, du Scheiße, jetzt stehst du da echt in der Reihe. War jetzt gar nicht berühmt genug, als dass er mich ja hätte aufgezählt. Außerdem, der Song ist ja auch nicht gelaufen. Aber wenn der Song gut gelaufen wäre im Radio, dann hätte er den mit Sicherheit also richtig gut gelaufen wäre, dann hätte er den wahrscheinlich mit reingenommen. Aber in meinem Fall heißt halt von Mensch zu Mensch nicht irgendeine pseudosympathische Aussage über, hey, lass uns mal auf Augenhöhe treffen, sondern von Mensch zu Mensch heißt, ist für mich ein Gedankengang, dass hinter dir Millionen von Toten liegen, auf denen du transportiert wurdest. Dein Bewusstsein, das ins Jetzt starrt, ist ein evolutionärer Vorgang. Und du bist in diesem, du hast ein Schwein gehabt, die Augen zu öffnen als Baby. Und jetzt bist du hier. Das ist ein wahnsinniger Gedanke. Und dieses von Mensch zu Mensch zu Mensch zu Mensch zu Mensch zu wiederholen, ist, als ich das erfunden habe für mich, ich habe Hurra geschrien. Geil. Diesen Gedanken habe ich mal umgedreht. Der Song ist voll davon. Aber da heißt es halt, ich sehe den Himmel und die Berge, ich sehe den Wald voller Menschen und das Meer, ja, und so weiter. Ja. Klingt erstmal locker, easy, kann man machen. Und dann haben wir gesagt, dieser Song hat's. Der hat die Leichtigkeit und er hat gleichzeitig den Gedankengang und ja, eine tierische Hook. Was für ein Lied. Aber wir wussten, das wird schwer im Radio. Ja. Weil die das, wohl das eigentlich noch vielleicht früher mal gespielt worden wäre. Heutzutage, man muss wissen, dass selbst wenn man überhaupt keinen Erfolg hätte mehr, gar nicht mehr, da kommt keiner mehr. Wie weit würde man gehen? Und wie wichtig ist es einem tatsächlich, dieser Musiker zu sein? Und das weiß ich für mich, dass mir das total wichtig ist. Ich würde jederzeit dann wieder anfangen, irgendeinen Job machen. Und das würde ich auch nicht gerne machen, weil ich versaut bin für mein Leben. Ich bin seit 20 Jahren Musiker. Den kriegst du nicht so leicht wieder in 9-to-5-Job umgebogen. Aber dann müsste ich das halt machen. Und es ist auch arrogant. Wie viele Menschen müssen jeden Tag arbeiten und sich als Musiker... Du kannst zwar immer nur sagen, ich bin dankbar, dankbar, dankbar dafür, dass ich das machen darf. Und das ist auch richtig so. Und es ist auch wichtig so, weil darin liegt doch überhaupt schon die Verantwortung, die wir als Musiker haben. Wir haben dieses, hey, leichte Leben und so, aber eigentlich machen wir uns für viele Leute den Kopf. Und diese Verantwortung zu übernehmen und diesen Respekt zu haben, das heißt nicht, dass ich für die anderen mitdenke und sage, so, du musst jetzt denken, was ich denke. Also das ist immer der Disput, den ich mit meinem Produzent habe. Der sagt immer, sei vorsichtig, wann du anfängst, den anderen deine Gedanken aufzuoktroyieren. Komm von dir aus und nicht die anderen. Das ist ein guter Gedanke. Das stimmt. Wir suchen nach Leuten, die sich mit uns oder mit unseren Gedanken identifizieren und das mögen und Bock haben, in diese Gedankenwelt mit einzusteigen und so. Aber das ist trotzdem ist da eine gewisse Verantwortung, finde ich so. Gerade weil wir dieses angeblich leichte Leben haben. Aber du trägst eine ganze Menge auf deinen Schultern. Hier steht alles bei dir, alles voller Bio.
Ja.
Ja. Weil du dir Gedanken machst um den ganzen Scheiß. Und das nervt. Das nervt tierisch. Weil du würdest hier kein Bio-Zeug stehen haben, wenn du nicht die ganze Scheiße gesehen hättest, die dich dazu gebracht hat, dass du dein Leben veränderst.
Ja.
Und das nervt total.
Ja, das Gedanken machen,
aber
das
kann man ja auch nicht nerven.
Aufhören.
Ja, genau. Und es muss nerven, wenn es nicht nervt. Also, das hört sich jetzt so dramatisch an. Vielleicht gibt es auch, das kann man das anders ausdrücken. Aber es muss einen tangieren oder irgendwie, sonst fängt man an, nichts zu verändern. Und diese Welt ist dabei, wir sind dabei, dass die Menschheit ist dabei, der Welt hier den Gnadenstoß zu geben. Zumindest für den Menschen, für die Möglichkeit. Das ist eine Aktion, die der Mensch da leisten muss. Vorzudenken. Und dann zu sagen, ich bin nicht mehr Teil dieser Wegwerfgesellschaft.
Okay, lockere Frage. Apropos,
ja, genau.
Wärst du ein Lebensmittel, welches wäre das?
Pesto. Ich mache Pesto selber und das kann ich Tage essen.
Aus Basilikum, Pinienkernen?
Nee, ich mache es billiger, weil ich keinen Bock habe, so viel Geld dafür zu bezahlen. Und meins schmeckt mindestens genauso gut. Also Petersilie kriegt man beim Türken in der Schanze einen ganz ordentlichen Bund für 1 Euro. Ich bin mir jetzt sicher, jetzt, wo wir eben bei den politisch Korrekten waren, was diese Petersilienmonokulturen, ich weiß nicht, ob sie gibt, wahrscheinlich. Aber okay, man kriegt da eine Petersilie für einen ordentlichen Preis. Dann kann man Kürbiskerne nehmen, die sind auch viel billiger. Und dann nehme ich einen alten Gouda, richtig alten Gouda, der ist auch billiger als ein guter Parmesankäse. Dann mag ich Pfeffer, ganze Pfefferkörner rein, wie die Tante in der Schanze. Die machen auch sehr scharfes Pesto. Und dann Honig nicht vergessen.
Honig?
Einen ganzen Teelöffel Honig rein, je nachdem, wie viel man macht.
Ach, krass, okay.
Honig nicht vergessen, ganz wichtig. Die Leute drehen immer durch, boah, wie schmeckt denn der Pesto? Nicht zu süß, aber es muss Honig rein.
Okay, das merke ich mir.
Das ist schon das Geheimnis. Und Petersilie ist völlig unterschätzt, weil es diese Kartoffelwürzung oder dieses deutsche Kraut ist, das man irgendwie nicht versteht. Petersilie ist holy shit.
Ist geil. Ich habe immer gedacht, ja, Pinienkerne und so, das ist ja voll, also ist ja schon irgendwie ein Batzen Kohle. Aber stimmt, Kürbiskerne, Petersilie, Honig, okay.
Noch ein Ding, was man machen muss? Petersilie nehmen, Holunder, weißer Holunderbeer, Sirup, ein bisschen irgendwie, und eine Zitrone und das mischen. Dann drehst du durch. Mit viel Wasser mischen. Drehst durch. Das ist so, das haben wir so ein Hotel mal gekriegt. Dann haben wir mit den Kellnern abends eingetrunken und die Hotel, also morgens wollten die uns nicht verraten, partout nicht verraten, was sie da reingemacht haben. Und wir haben das getrunken und jeden Morgen und dachten so, das nannte sich Alpen, das ist unsere Alpenkräuter, bla. Und wir so, okay, rennt ihr da oben in die Berge? Das war in der österreichischen Bergen. Und dann haben wir abends mit den Kellnern getrunken, die meinen, okay, Jungs, Petersilie, ich habe es dann zu Hause nachgemacht, okay. Aber richtig klein, Hexe, du brauchst so einen sehr schnellen irgendwas.
Ja.
Das ist irre. Zitrone, Petersilie und Holunderbeersaft.
Hat sie sie betrunken gemacht und das Geheimnis ausgelockt.
Ja, genau so. Welches Buch? Welches Buch habe ich denn zweimal gelesen? Jemals.
Oh, ich habe Harry Potter 1000-mal gelesen. Das glaube ich, mein Nummer 1.
Ich habe Star Wars gelesen und Clockwork Orange. Ich habe natürlich auch mehr gelesen, aber jetzt gerade bin ich auf dem Schlauch. Kommt gleich noch.
Scholle?
Ich will jetzt nicht für die Hintertreppe der Philosophie, dass ich tatsächlich gut finde, aber ich...
Song für die
ich mache mal, was ich jetzt gerade lese.
Ja, das ist gut, das ist gut.
Jetzt gerade lese ich Die Wespe, die eine Raupe zum Sklaven machte. So ungefähr heißt es. Das Buch handelt über die Tricks und Erfindungen der Natur im Tierreich, sich entweder zu vermehren oder zu schützen vor Gegnern und diese ganzen verrückten Aktionen. Ne?
Ja.
Da gibt es Dinge bei, zum Beispiel der Anglerfisch, den gibt es in verschiedenen Wasserzonen und der ganz, ganz tief unten im Meer, weil das eine riesen große Fläche ist, also Fläche und Raum, da können wir uns, also viel mehr als hier oben, überirdisch. Und die treffen sich halt so wenig dort, ne? Und die sehen sich ja auch nicht, das ist ja so duster. Ne? Da gibt es ja diese Biolumineszenz und so. Und dieser Anglerfisch, der ganz tief unten ist, das Weibchen ist so groß, also viel, viel größer. Und das Männchen ist nur so groß.
Nein.
Und wenn das Männchen ist ungefähr, also einfach mal 40, 50 mal kleiner als das Weibchen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und das Weibchen hat zum Opfer anlocken einfach so einen leuchtenden Wurm vor den Augen. Den habe ich übrigens als Nachtschicht-Emblem gewählt ab jetzt.
Ach, cool.
Dieser Anglerfisch. Aber die Romantik daran... wie man möchte, ist, wenn die sich endlich mal treffen, dann setzt sich das Männchen an dem Weibchen an, verbindet sich für immer mit dem Weibchen, übernimmt den Blutkreislauf und ist dann eigentlich nur noch so eine, also man kann es romantisch sehen oder ganz unromantisch, je nachdem, ist dann einfach quasi nur noch der eingebaute Spermamotor.
Nein.
Ja, die trennen sich danach nie wieder. Die sind dann für angedockt.
Ach krass. Bei Ottern finden das auch alle immer so romantisch oder bei Pinguinen, dass sie für immer zusammenbleiben. Aber von dem Anglerfisch habe ich dann nur
so. Ja, da ist es natürlich extrem, ne?
Krass.
Super spannend. Das Buch hat dann nur solche Storys auf Lager.
Okay, das
lauter ist kleine Storys.
Doch.
Das Schöne daran ist, du kannst immer mal wieder eine kurze Story lesen.
Abgefahren. Gruselig. Song für die Ewigkeit ist natürlich gemein, aber sowas dir vom Bauchgefühl irgendwie einfällt, dachte ich.
Den ich finde für die Ewigkeit, der geschrieben wurde.
Ja. Was meintest du eben von dem, der...
Purple Rain.
Oh ja, oh gut.
Es war, natürlich ist es ein Mega-Hit und klingt abgedroschen, aber es ist einfach dieses Solo und alles am Ende, das ist so magisch eingefangen. Oh, das ist Wahnsinn. Es ist kein Wunder, dass die ganze Menschheit diesen Song kennt. Von der Intensität kommt auch kein... Egal, was Prince und Stevie Wonder oder je gemacht haben, das ist alles großartiger. Und vielleicht reicht es auch daran heran oder es ist genauso gut oder es ist und bleibt Geschmackssache. Aber das, was da eingefangen wurde in dem Song Purple Rain, ist Magic.
Ich hoffe, dass die ganze, also dass es so weitergeht, dass unsere Songs für die Ewigkeit auch dann so lange noch bleiben, weißt du? Für unsere. Freunde von mir haben letztens auf einem Abi-Ball gespielt und die haben in ihrem Live-Set so einen ganz kurzen Part, wo die machen Give it to me, baby! Und das Publikum macht immer Aha! Und dann geht der nächste Song weiter. Und er steht auf dem Abi-Ball und sagt Give it to me, baby! Okay, nächste Folge. Und du denkst so, okay, krass, das ist einfach eine ganz andere Generation wie jetzt. Also.
Ja, klar.
Ja.
Das kenne ich. Ich glaube... Scheiße.
Ja.
Give it to me, baby.
Stille.
Vergleichst du dich? Immer wenn ich mich vergleiche mit denen, die ich ganz toll finde, neige ich dazu, mich halt immer wieder dann schlechter zu finden. Deswegen habe ich das Vergleichen aufgegeben. Wer sehr selbstbewusst ist, kann sich gut vergleichen, auch mit Großen. Und gleich, weiß ich nicht, aber manchmal fehlt es. Ich habe manchmal Angst. Ich habe für mich zu oft verloren, wenn ich mich verglichen habe. Und deswegen versuche ich, mich selbst zu erfinden. Aber es gibt Vorbilder, die ich habe. Mit denen möchte man sich gern vergleichen, aber es ist nicht empfehlenswert.
Ja. Vorbilder sind ja auch was. Ich finde so dieser Vergleich, das ist einfach immer.
Ich mach mal.
Der falsche Vergleich. Motor.
Ich mach mal Vorbild. Oder?
Ja, das ist gut.
Mein Vorbild ist Ben Harper. Und schon so lange.
Auf der anderen Seite musst du einfach ankreuzen. Das ist easy. Wo? Das mag ich lieber. Buch oder Hörbuch?
Eigentlich Buch.
Kinofilm? Nee, was steht da?
Actionfilm oder Liebesfilm? Actionfilm. Das ist schlimm, aber es ist so. Schweineschnitzel oder Sojaschnitzel? Ja, beides nicht.
Ja.
Beim Sojaschnitzel weiß ich auch immer nicht. Wie gesagt, diese Sojamassensache, angeblich soll das ja alles nur für die Tiere sein. Aber wenn das auch wieder so ein ja, Sojaschnitzel, weil klar, wenn ich mir entscheiden muss, ist logisch. Bahn oder Auto? Bahn. Mach ich viel und sehr gerne. Ich fahre auch gerne Auto, ich bin gerne unterwegs. Aber Bahn mache ich auch sehr, sehr gerne. Entspannt. Samstag oder Sonntag? Samstag. Winter oder Sommer? Da haben wir letztens gestanden und so. Und haben gedacht, ja, wie kann man den Winter eigentlich so richtig vermissen? Also wenn ich jetzt hier so in der Sonne bin. Oh, jetzt mal eine schöne Schneeballschlacht, ey. Oh, jetzt mal so ein bisschen im Schneematsch rumrennen. Wie geil, ey. Oder wenn es jetzt schneien würde, wäre das schön. Dann könnte man so einen Schneemann bauen. Wäre das geil? Oder würde ich jetzt lieber hier in der Sonne sitzen? Alles. Diese Frage ist klar. Aber wenn du im Schnee bimmerst und sagst, könnte ich jetzt wäre schön, ein bisschen in der Sonne abzuhängen im T-Shirt. Und ganz klar. Ja, natürlich. Also, es ist abgedroschen, aber es ist und bleibt der Sommer.
Baggersee oder Freibad? Freibad.
Ja,
Kaffee oder Tee?
Ich mag Freibäder.
Kaffee.
Ich mag so diese schlammigen Baggerseen nicht. Dieser Sand unter mir, ich weiß nicht, wo ich drauf trete. Ich kann nichts sehen, alles grün. Ich habe keinen Bock drauf. Ich möchte schön wieder in dieses Blau möchte ich reinspringen. Ja, was wolltest du sagen?
Kaffee oder Tee? Ich wollte über deinen Instant-Coffee reden, den du mitbringen wolltest.
Ach so, ja. Mount Hagen.
Das piep ich, damit keine Werbung so, ja. Mein Gott.
Ja, ich muss immer lachen, weil unser Cellist heißt Hagen und ist auch ein Berg von Menschen.
Stimmt.
Deswegen heißt das Zeug heißt Mount Hagen. Wie auch immer. Das ist so ein Bio-Instant. Und es ist ein Kaffee. Ich trinke halt Kaffee. Das hält man, wenn ich anfange zu schreiben oder morgens brauche ich das halt, wie jeder andere auch irgendwie seinen Kaffee braucht, wenn er Kaffee trinkt. Und Instant-Kaffee ist so schnell. Ich weiß aber nichts um die Herstellung und so. Ich müsste mich da mal... Aber es gibt halt diesen Bio-Instant-Kaffee, den ich hole. Und,
stimmt, röste um.
Röste um schmeckt... Wenn er gut ist, schmeckt er auch einfach. Und dann ein bisschen Milch oder Hafermilch, wie man will, rein. Und ein bisschen Zucker mache ich auch. Und
ja, ich kenne dich nicht. Ich nehme, auf Festivals oder sowas nehme ich auch immer nur so einen Kocher mit oder so. Oder hole mir halt da einen Kaffee, weil ich dieses Instant-Zeug, da bin ich irgendwie nicht so...
Ich kann mir das nicht vorstellen. Schade, dass ich es nicht mitgebracht habe.
Irgendwann beim nächsten Mal treffen wir uns auf dem Instant-Kaffee.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, diese Sachen, die da stehen, sind halt vor allem so, das musst du auch nicht alles aufnehmen. Was findest du, glaube ich, so für dich.
Und so. Ich mache jetzt hier. Und dann kam sie.
Ah ja, stimmt.
Da haben wir noch so gelacht im Proberaum. Da haben wir gedacht, okay, wir müssen, wenn Antje auf die Bühne kommt, am besten, wir bauen so eine Liane oben an der Zeltspitze ein und dann singe ich und dann kam sie und dann kommst du halt gerade an der Liane so an der Bühne vorbei. Wow, wow, wow. Ja, steckte dich hier an.
Ich sollte auch erst in dem Teil dann kommen, so durch den Vorhang durch. Einmal gesagt, das ist, glaube ich, ich war von Anfang an dann mit auf der Bühne.
Ja, ja.
Diesen extra.
Das war cool. Das war aber sehr, sehr geil.
Ja. Oh ja, das war richtig gut. Das war sehr schön. Unser Duett. Wusstest du eigentlich, dass ich habe ja Rob Lopez, habe ich bei dir kennengelernt auf deinem Konzert.
Ja.
Und wir haben ja. Ich habe ja bei seinen Songs auch Keyboard mitgespielt.
Mhm, geil.
Und ein paar Monate später, auf dem Rocken am Brocken Festival, gab es dann den Umstand,
Rocken am Brocken, da war ich ja auch.
Ach, das war das, ja. Mhm. Und dieses, bei diesem Festival ist sein, kam sie plötzlich ins Backstage gerannt und meinte, Antje, wir brauchen Hilfe. Unser Gitarrist ist gerade umgekippt. Da hatte der Gitarrist an der Galle was, also ein Gallenproblem, ist halt einfach auf dem Festivalgelände gefunden worden, bewusstlos irgendwie.
Boah,
sollte dann abtransportiert werden. Und so, wir müssen irgendwie auftreten, wir müssen irgendwie was machen und so. Der war auch immer noch, der kam dann auch irgendwann wieder zurück und meinte so, ich fahr doch jetzt hier nicht weg. Hat sich halt irgendein Schmerzmittel reinpumpen lassen.
Mann.
So. Und war dann noch da, aber wir haben dann halt ohne ihn gespielt. Und da haben wir es halt voll gut, dass ich ja bei deinem Konzert seine Stücke gespielt habe auf dem Keyboard und wusste, wie es geht.
Perfekt.
Und dann habe ich halt Keyboard gespielt und Background gesungen. Wir haben spontan noch 3 Songs von mir geübt.
So la, 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 genau. Hast du mitgesungen?
Ja, genau.
Ja,
ja, und dann hat halt der Tonmann bei uns Bass gespielt. Mhm. Irgendjemand anderes hat uns gemischt. Und es war halt einfach so ein spontaner Jam. Und es war wirklich einfach nur, weil wir uns halt von deinem Konzert kannten, hat sich das dann so... Es war halt, alle dachten noch, okay, was passiert jetzt hier? Wir haben halt einfach nur so rumprobiert, haben auch an dem...
Das freut mich sehr.
Das war richtig gut. Ein Song gespielt, den es noch nie vorher irgendwie, also den er gerade erst geschrieben hatte. Es war eine ganz, ganz besondere so Magie da. Und das war halt wirklich nur, weil wir uns halt durch dich kannten. Das war sehr schön. Es war, ist cool, dass so solche Verbindungen entstehen dann durch...
Genau so soll es ja sein.
Genau, ja, sowas muss passieren.
Und deswegen gibt es auch die Nachtschicht eigentlich. Also... Nur weil ich entweder lerne ich Leute kennen oder ich kriege Leute empfohlen und ich weiß halt irgendwie entstehen da Verbindungen, wenn das passt.
Ja, richtig super. Das war auf jeden Fall ein sehr lustiger Moment. Und der Mo, den ich dadurch kennengelernt habe, mischt uns jetzt auch ab und zu. Also es ist alles eine große Familie, die du da aufbaust. Genau. Cool.
Do it all again. Na 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 la 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 la. Tierisch.
Genau, und guck mal, jetzt habe ich hier hinten nämlich noch, das musst du nicht machen, aber wenn du hier noch unterschreibst, hinten drin, das haben wir, und ein kleines Bild malst an einer Stelle, dann kann ich nämlich, ich würde dieses Buch gerne am Ende irgendwie für Viva Con Agua geben, weißt du, dass da halt die verschiedenen Leute, guck mal, das hat Kette gemalt. Genau. Jetzt werden hier noch Bilder gemalt. Was machst du heute noch?
Ich? Ich schreibe. Ich schreibe auch gerade Songs.
Ach, cool.
Mhm.
Fürs kommende Album? Oder einfach so mal gucken?
Ja, ich bin dabei, ein Album zu schreiben oder Songs zu schreiben und in der Hoffnung, dass es mal ein Album wird. Oder beziehungsweise ich will eine EP rausbringen noch. Und es gibt ein Lied... Der Sommersong ist entstanden durch Wespen. Wenn ich eine Wespe wäre, würde ich die Menschen tanzend machen. Wenn ich eine Wespe wäre, würde mir ein Stachel aus dem Arsch rauslachen. So war das tatsächlich mal. Und dann habe ich aber den Song nie geschrieben. So. Aber das mit den Wespen, dass Wespen einen zum Tanzen bringen und der Tanz der Angst, den ich da beobachtet habe bei 4 Personen an der Ampel, spannend ist. So, das ist geil. Und dann habe ich viel, viel später, nämlich 10, 12 Jahre später, vor 2, 3 Jahren, einen Song geschrieben über Wespen. Der Ghetto Blaster hat die Musik aufgeblasen. Ein Luftzug von Barbecue und Haschisch auf dem Rasen. Wodka Orange fließt in rauen Massen und der Pfandsammler kann sein Pfand kaum fassen. Die Mädchen in den Städtchen sitzen wieder auf den Rädern mit leichtem Gespäck und in Spaghetti-Trägern. Wir gehen zum Ufer, 2 Eis in jeder Hand und das Ganze war bis jetzt auch noch ziemlich entspannt. Wenn die Wespen kommen, dann geht der Tanz los und so weiter, ne? Und das finde ich geil, also dieser Tanz der Angst durch das Erscheinen von Wespen. Und jetzt habe ich dieses Jahr gesagt, den machen wir nochmal, den machen wir jetzt fertig. Und haben wir jetzt gerade fertig gemacht und jetzt gibt es eine EP. Und wie es so will, also wie der Zufall so will, hat sich ein Wespennest bei uns auf dem Balkon jetzt gerade breit gemacht. Und ich gehe ich gehe rein mit einer Gitarre ins Studio und was begleitet mich in den Raum zu eine Wespe.
Nein.
Eine fette Wespe. Ich habe es auch fotografiert, die Wespe. Ist, ach, na egal. Krass. Und wie ist das gerade zu zeigen? Und dann habe ich gefragt, hab Imker angerufen. Erst habe ich die Feuerwehr angerufen, die haben mir dann so Kammerjäger weitergestellt. Und mich so Kammerjäger, die wollen das alle kaputt machen, das Wespennest.
Ja.
Und ich habe eine vierjährige Tochter. Und Balkon, Wespennest, vierjährige Tochter, ist nicht ohne. Und dann habe ich einen Imker angerufen, mit dem lange geredet. Und ich lese ja gerade dieses Buch über Wespen und Raupen und so. Und darin steht, wenn es einen Gott gäbe, gäbe es keine Wespen, weil Wespen die Killer sind, die Killer. Wespen haben unfassbare Art und Weisen erfunden, andere auszutricksen und zu killen. Aber dieser Imker hat die Fahne für Wespen sehr hoch gehalten, was ich total geil fand. Und ich wollte mal so aus dem Nähkästchen reden. Und der meinte, reden Sie nicht so Quatsch, Killer. Wespen sind genauso wichtig wie Bienen und wie alle anderen Tiere. Ich so, ja, sie reden mit einem Öko. Ich weiß, was sie meinen. Ich habe doch nur einen Scherz gemacht. Und er sagt, nee, aber jetzt mal ehrlich, Wespen sind keine Killer. Das sind Bestäuber und das sind Aufräumer und so. Und hat mir das alles erklärt. Und dann habe ich gesagt, was soll ich jetzt machen? Und er hat gesagt, ein Wespennest wegmachen, das machen alle nur kaputt. Also die meisten machen es kaputt. Und sie haben Erdwespen bei sich im Topf und so. Warum lassen Sie sie nicht einfach da und betreten 2 Monate Ihren Balkon nicht? Oh, habe ich überlegt. So, Sie haben recht, irgendwie. 70% der Insekten sind weg. Er sagt, selbst jeder Kammerjäger macht Ihnen das Wespennest weg, aber nicht sehr gerne, weil es wird dieses Jahr übrigens sehr viele Wespen geben, sagt er, aber trotzdem brauchen wir Insekten. Und sie machen diese ganze Mafia, er hat es aber selber Mafia-Bande genannt. Sie machen diese ganze Mafia-Bande kaputt. Mit 3 Königinnen, hat er, glaube ich, gesagt. Und alles. Sie werden sich nie wieder nochmal ausbreiten. Diese ganze Family ist dann weg, wenn einer kommt. Kostet 280 Euro, sagt er. 280 Euro, okay. Und dann habe ich gesagt, okay, wir leben extrem. Dann müssen wir, also wir leben unserem Planeten gegenüber sehr extrem. Da müssen wir auch extreme Maßnahmen ergreifen. Also mache ich den Balkon dicht. Meine Tochter kommt da jetzt nicht mehr drauf. Und dieses Wespennest bleibt jetzt einfach. Und er sagt im September, November, nehmen Sie einfach den Topf, da ist keine Wespe mehr drin, die sind dann weg alle. Und dann nehmen Sie den Topf und stellen den, das ist ein Keramiktopf mit einem Baum drin, ein toter Baum. Unser Weihnachtsbaum hat es darin nicht geschafft. Stellen Sie ihn in den Wald oder sonst was.
Hammer.
Machen wir das so. Wenn ich einen Wespensong schreibe, da gehe ich doch jetzt nicht hin und rufe einen Kammerjäger, der da mit so einem Gift hantiert.
Aber das ist super.
Ja.
Das finde ich richtig
gut. Passt perfekt eigentlich.
Ja. Das finde ich ist auch eine sehr schöne Geschichte für den Abschluss.
Ja.
Mach ich mal hier Stopp. Vielen Dank, Ingo.
Danke.
Das hat mich sehr gefreut.
Wir könnten noch stundenlang weitermachen.
Ja. Ich mache mal hier Pause.
Tschüss.
Tschüss. So, das war Antjes Freundebuch mit Ingo Pohlmann, die allererste Folge. Ich bin monster aufgeregt und bin gespannt, was ihr sagt. Und schreibt mir doch über Instagram oder Facebook oder abonniert hier diesen Podcast-Dings. Und dann hören wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Und ihr sagt mir einfach, vielleicht habt ihr Fragen, die ihr gerne zum Buch hinzufügen wollt oder Gästewünsche oder sowas. Und ja, ich nehme das mir alles zu Herzen und versuche das dann hinzuzufügen. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao.